Ja, es freut mich, dass ihr diesen Workshop ausgewählt habt, dass ihr euch ja, das Thema anhören wollt. Ich dachte, ich stelle mich einmal kurz vor. Also ich möchte eigentlich immer wissen, wer redet eigentlich zu mir. Vielleicht hilft euch das dann auch. Also ich bin Christian Pferderer, ich bin 36, verheiratet. Wir haben 6 Kinder und ich bin einer der Pastoren in der FEBG Espelkamp. Und was, glaube ich, auch für diese Konferenz interessant ist, ich bin auch Musiker gewesen, muss man wahrscheinlich sagen. Eine Zeit lang habe ich mir überlegt, oh, Theologie, Musik, was ist denn eine Predigtdienst oder Musik, was ist denn für mich dran? Und irgendwann hat sich das so ein bisschen von alleine ergeben. Also ich bin einfach ganz wenig aktuell in der Musik drin. Jetzt sehe ich hier natürlich den Peter Dück sitzen, der hat mir damals Dirigieren beigebracht. Also ich habe einige Jahre den Chor dirigiert, im Orchester mitgespielt, in Bands und im Quartett gesungen und so weiter. Also Musik ist mein ganzes Leben irgendwie Teil von mir gewesen. Aktuell halt nicht mehr ganz so viel. Aber wer weiß, also gerade so eine Konferenz wie heute gibt dann noch wieder ein bisschen Motivation, das nicht ganz einrosten zu lassen. Ja, ihr Lieben, Musik ist ja ein so tolles Thema. Musik erfreut sich größter Beliebtheit in allen Kulturen. Ich glaube, man hat noch nie, habe ich jemals gelesen, eine Kultur gefunden, die nicht Musik irgendeiner Form praktiziert. Zu allen Zeiten gab es Musik, auch wenn das teilweise ganz anders ausgesehen oder angehört hat. Alle lieben Musik, zumindest lieben wir Musik, sonst wären wir ja heute nicht hier. Aber Musik ist auch ein so anstrengendes Thema. Ich weiß nicht, aus welcher Gemeinde, welchem Hintergrund du kommst, wie das bei euch aussieht. Ich sage jetzt mal so, generell ist meine Beobachtung, dass es bei dem Thema Musik ja schon das ein oder andere Streitpotenzial da ist. Es gibt sogar Gemeinden, die sich irgendwie spalten aufgrund irgendwie der musikalischen Ausrichtung. Man hat Unzufriedenheit, auch als Leiter in der Gemeinde, auch wenn man nicht im Musikbereich tätig ist, kriegt man das natürlich mit. Da kommt, ne, das eine Lager und sagt, ach, warum ist das denn so? Da kommt das gegenüberliegende Lager und ach, warum machen wir das denn eigentlich so? Und man versucht da irgendwie zu vermitteln, ne, den einen ist das alles zu modern, den anderen einfach zu altmodisch und so weiter. Musik ist also ein Thema, was sich in einem ganz großen Spannungsfeld verhält. Es ist auf der einen Seite wunderschön, wir lieben und wir genießen es, aber es ist doch in der Gemeindepraxis häufig schon noch mit Spannung irgendwie verbunden. Und daher ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn man mal sich ein bisschen, also einen Schritt zurückgeht und sich mal Gedanken macht, was hat eigentlich der Erfinder von Musik zum Thema zu sagen. Und das ist ja Gott. Und wir wollen jetzt einfach mal gemeinsam in die Bibel schauen. Und zwar habe ich mir mal die Mühe gemacht, versucht, alle Bibelstellen zum Thema Musik herauszufinden, ausfindig zu machen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Bin quasi also die ganze Bibel durchgegangen, sprichwörtlich von 1. Mose bis Offenbarung. Und habe einfach alle Stellen rausgeschrieben, rausgefiltert, wo es irgendwie um Musik ging, wo Menschen Musik gemacht haben. Und habe mir einfach dabei viele Fragen gestellt. Was sagt die Bibel über Musik? Wo kommt sie vor? Wie wird sie gemacht? Wann wird sie gemacht? Von wem wird sie gemacht? Warum wird sie gemacht? Und so weiter. Und der spannende Schritt ist dann der darauf aufbauende Schritt, und zwar die Synthese, also die Zusammenfassung. Also da bin ich durch alle Kanonteile der Bibel durchgegangen und habe quasi die wichtigsten Stellen dann irgendwie für mich analysiert. Und dann kommt der wirklich spannende Schritt, wo man dann das Ganze zusammenbinden muss. Also ich habe geguckt, wo sind da Themen, die immer wieder vorkommen? Welche Themen habe ich mehrfach gesehen in den ganzen Bibelstellen? Und wo scheint irgendwie so eine Punktierung oder so ein Fokus zu sein? Und aus diesem ganzen biblischen Befund habe ich da mal 12 Thesen für mich formuliert, die ich euch jetzt auch vorstellen möchte. Und die Thesen decken quasi auch immer so eine ganze Bandbreite ab. Die sind immer im Sowohl-als-auch Modus formuliert. Das werdet ihr gleich sehen. Und das zeigt auch, dass die Bibel da einfach eine große Bandbreite in vielen Themen hat, wenn es um Musik geht. Wir werden also jetzt tatsächlich ganz viele Bibelstellen lesen. Manche, keine Ahnung, aufgrund der Zeit werde ich dann vielleicht irgendwie skippen oder weiter schnell durchgehen. Und vieles wird dann für euch auch bekannt sein, vielleicht das eine oder andere nicht. Wir werden mal schauen, wo wir landen. Im Prinzip ist das jetzt erstmal so ein biblischer Befund. Und was das dann für die Gemeindepraxis bedeutet, das können wir heute hier in diesem Workshop gar nicht herausfinden. Also im Prinzip müsste das dann jeder für sich gucken, was bedeutet das für meinen Kontext? Wie kann ich jetzt aus diesem biblischen Befund Schritte gehen in die Musikpraxis und in die Gemeindepraxis. Und zwischendurch werde ich auch mal den einen oder anderen Hinweis geben aus der Praxis oder für die Praxis. Aber im Prinzip ist das ein Fokus erstmal auf die Bibel. Musik in der Bibel, das ist das Oberthema. Und die erste These, die ich formuliert habe, ist, Musik wird sowohl für Gott als auch für Menschen gemacht. Also wenn in der Bibel Musik gemacht wird, dann geschieht das in erster Linie, und das überrascht euch nicht, eben für Gott. Also gerade in den Psalmen finden wir Aufrufe, Gott zu singen, für ihn zu spielen. Exemplarisch habe ich uns Psalm 96 mitgebracht, ne? Singt dem Herrn. Auch im Neuen Testament, jetzt haben wir beide Teile quasi abgedeckt, Epheser 5, ne? Also heißt es ja, dass man dem Herrn und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also wenn sich das Volk Gottes versammelt und gemeinsam singt, dann steht Gott im Mittelpunkt. Und zwar sein Wesen und seine Taten. Das heißt, was hat er, also wer ist Gott, sein Wesen, und auch was hat er getan? Exemplarisch finden wir das in Offenbarung 5, wo ein Blick in den Himmel geöffnet wird. Da heißt es, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, also ist auf Christus bezogen, auf das Lamm, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und dann, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und so weiter. Also in diesem Lied, das hier im Himmel gesungen wird, wird Jesu Werk, Jesu Erlösungswerk am Kreuz besungen. Also die Begründung, denn, und dann, du bist geschlachtet worden als das Lamm Gottes, und dann, du hast erkauft, du hast erlöst die Menschen aus der Sklaverei der Sünde, befreit. Also das, was Jesus getan hat am Kreuz, wird hier besungen. Und das ist ja auch die Begründung für diese These, du bist würdig. Warum ist Jesus würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen? Jetzt kommt die Begründung, denn, und dann werden seine Taten beschrieben, vor allem sein Erlösungswerk am Kreuz. Also Gott und niemals ein Mensch wird in der Gemeinde Gottes durch die Musik verehrt. Und das bedeutet, wir müssen in unsere Gemeinden, jetzt kommt ein kleiner Hinweis, wir müssen in unsere Gemeinden darauf achten, dass wir gottzentrierte Musik machen. Das heißt, dass wir Gott in unseren Liedern ansprechen, ihn zum Thema haben, dass wir Christuszentrierte Lieder haben, das Erlösungswerk, Gottes Wesen, Gottes Tate, all das, dass wir die besingen und dass wir nicht den Menschen im Fokus haben, nicht die Gefühle des Menschen, sondern Gott und das, was er für uns getan hat, aber auch das, was er ist. Aber, und jetzt kommt wieder die Kehrseite sozusagen, Musik in der Bibel wird auch schon für Menschen gemacht. Die Musik ist auch für den Menschen da. Und da habe ich uns ein paar Unterschritte formuliert. Und erstens, Musik erfreut. Ich würde sagen, Musik ist eine Gabe Gottes, also ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Und wir dürfen uns an dieser Gabe erfreuen. Und wenn wir uns die Musiker anschauen in der Bibel, so wie sie beschrieben werden, leider haben wir ja keine Klangbeispiele, aber dann fällt schon auf, dass sie sehr fröhlich sind dabei, dass sie das Lob Gottes wirklich mit tiefer Freude verrichten. Ein paar Beispiele. Esra 3, Altes Testament, und sie stimmten einen Wechselgesang, auch sehr spannend, an mit Lob und Preis dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und jetzt, das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn, wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Hier heißt es, sie jauchzten mit gewaltigem Jauchzen. Ja, das ist eine etwas umständliche Art auszudrücken, dass die wirklich aus dem Häuschen waren. Ne? Also Jauchzen mit gewaltigem Jauchzen soll ausdrücken, das war jetzt keine langweilige Pflichterfüllung, sondern die waren da wirklich mit ganzem Leib, mit großer Freude dabei, Musik zu Gottes Ehre zu machen. Also das war bei der Grundsteinlegung für den zweiten Tempel. Ne? Der wurde ja zerstört, dann Exil, wieder zurück, Tempel aufgebaut, wieder das zweite Mal, der etwas kleiner war. Und dann bei der Einweihung der Mauer unter Nehemia, also zeitlich ein paar Jahre dann nur weiter, Nehemia 12, dann ließen sich die Sänger unter der Leitung von Jisrachja hören. Und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Also hier haben wir das Volk Gottes, es freut sich über die Hilfe Gottes, dass sie jetzt wieder zurückkehren durften, dass sie die Mauer auch aufbauen dürfen und sie machen Musik zu seiner Ehre. Und dadurch wird dann ihre Freude nochmal gesteigert. Also sie freuen sich über Gott. Über seine Hilfe, dann machen sie Musik zu seiner Ehre und es scheint so, dass das Ganze nochmal verstärkt wird, ihre Freude. Und der Text möchte das maximal betonen, dass sie sich wirklich gefreut haben. Ich habe es auch versucht, betont vorzulesen. Und die Verben oder dieses Wort ist ja auch markiert, unterstrichen. Viermal in diesem kurzen Vers finden wir das Wort Freude. Also dann denkt man sich, okay, ich habe es verstanden. Die haben sich wohl sehr gefreut. Und das ist die Hauptaussage eben vom Vers 43. Also Musik erfreut den Menschen. Und ich wette, dass jeder von euch das in seinem Leben auf jeden Fall so erfährt, dass Musik eben einfach zur Freude beiträgt. Dann ein weiterer Unterpunkt, Musik heilt. Ganz spannend, Musik hat eine therapeutische Wirkung. Sie tut der Seele des Menschen gut, sodass dann sogar, man könnte sagen, Depressionen und das Leid, das damit verbunden ist, geschmälert oder irgendwie ja, gelindert, gemildert werden können. Da gibt es natürlich diese bekannte Stelle von Saul und David. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Ich deute diesen bösen Geist, der von Gott kommt, als tatsächlich als depressive Verstimmung. Und dann hätten wir eben hier Musik, die dazu beiträgt, dass diese Depression erträglicher ist oder vielleicht sogar verschwindet. Und der Text macht klar deutlich, da ist diese Depression, dieser böse Geist, dann kommt die Musik und dann kommt die Erleichterung. Also das sind auf jeden Fall zeitlich nachgeordnete Schritte. Die Musik ist auf jeden Fall das Mittel, was dann zur Erleichterung führt bei dieser ja, mentalen, physischen, seelischen Verstimmung vom König Saul. Musik heilt. Was habe ich gerade gesagt? Ja, genau, da sollte eigentlich Musik beruhigt heißen. Egal, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Denkt euch jetzt einfach, dass da steht, Musik beruhigt. Musik führt auch dazu, dass Diener Gottes für das Reden Gottes aufnahmefähig werden. Also wir haben dort den König Joram aus dem Nordreich und der will dann ein Wort vom, also mit anderen Königen zusammen, vom Propheten Elisa haben. Ihr kennt den Propheten Elisa ja hoffentlich, das war ja schon ein etwas eigener Typ und auch in dieser Szene tritt er sehr speziell auf. Elisa ist richtig aufgebracht, als er diesen König da nur sieht und er hat ein sehr belastetes Verhältnis zu König Joram aus dem Nordreich, der ja auch sehr gottlos war. Und die wollen von ihm halt ein Problem, Lösung haben, ne? Weil die haben Wasserproblem bei den Soldaten und sagen dann, geh mal zu dem, der hat doch einen guten Draht nach oben, wie sollen wir das hier klären? Ne? Elisa, der Prophet, sieht diesen König und ist außer sich aufgebracht und sagt, nee, in diesem Zustand kann ich jetzt überhaupt nichts prophezeien, da kann Gott gar nicht zu mir sprechen. Und dann heißt es, und er sagt dann noch zu ihm, ja, König, kannst froh sein, dass König Josaphat aus dem Südreich noch dabei ist, sonst würde ich dich gar nicht angucken, würde überhaupt nicht mit dir sprechen. Und dann sagt er, ja gut, holt mir mal einen Seitenspieler. Ne? Und es geschah, als der Seitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Die Stelle war mir auch lange Zeit gar nicht bewusst. Ich glaube, die habe ich auch erst wahrgenommen, als ich diese Musikstellen gesucht habe. Zumindest habe ich sie offensichtlich immer überlesen. Irgendwie kannte ich die gar nicht so, war mir gar nicht so bekannt. Total spannend, weil Lisa hier ja offensichtlich emotional aufgebracht war. So, und dann holt er den Musiker und es scheint auch für die Leute selbstverständlich gewesen zu sein, warum er den holen soll. Ne? Er war da irgendwie außer sich und sagt, holt mir den einfach her. Das heißt, irgendwie haben die schon geahnt, warum er das jetzt braucht. Dann kommt der Saitenspieler, er spielt, er fängt an mit der Musik und Elisa beruhigt sich. Er kommt zur Ruhe durch die Musik, das betont der Text auch ganz bewusst, und dann erhält er ein Wort von Gott. Also dann kann Gott wirken. Und was ich daraus ableite ist, wer empfänglich für Gottes Reden sein will, der muss die richtige Geisteshaltung haben. Und dazu kann Musik einen entscheidenden Beitrag leisten. Wir dürfen diese Stelle jetzt nicht so verstehen, dass wir jetzt Musik so als Schlüssel hätten, um dann irgendwie Gott zu manipulieren. So, ne? Also ich müsste einfach jetzt nur ein bisschen Musik machen und dann hätte ich Gottes Reden oder da und dann würde er mir irgendwie Offenbarung geben, so als ob wir ihn dann irgendwie so wie so ein Genie in so einer Flasche hätten oder so. Ne? So ein Hokuspokus. Ich verstehe die Stelle so, dass Elisa halt aufgebracht war, irgendwie innerlich bewegt war und gar nicht in der Lage war, Gottes Reden zu vernehmen. Dann kommt die Musik, beruhigt ihn in seinem Geist und dann sagt Gott, okay, jetzt können wir beide reden, jetzt kann ich dir eine Botschaft geben. Und Elisa ist in der Lage, den Königen einen Rat zu geben bezüglich ihres Wasserproblems. Musik belehrt den Menschen. Musik trägt dazu bei, dass sich das Wort Gottes in den Gläubigen besser entfalten kann. Also durch Musik werden ja bei uns in der Gemeinde geistliche Inhalte transportiert und die Gläubigen werden belehrt. Der bekannte Vers aus Kolosser 3, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, und dann kommt auch schon die Aufforderung danach, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott. Also enge Verknüpfung von dieser, dass das Wort Gottes bei uns wohnen soll, man sich gegenseitig belehrend ermahnen soll. Wie macht man das? Unter anderem also offensichtlich mit diesen drei genannten Liedformen. Also Musik belehrt die Gläubigen. Und als letzten Unterpunkt Musik erbaut. Im Korintherbrief heißt es, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Also alles, was im Gottesdienst geschieht, und er nennt hier verschiedene Elemente, soll dazu führen, dass die Gläubigen erbaut werden, ermutigt werden. Am Anfang heißt es ja, so hat jeder einen Psalm. Auch das soll dazu beitragen, dass die Leute erbaut werden. Also die Musik, die wir im Gottesdienst machen, muss dazu führen, dass die Leute erbaut werden und nicht, dass sie irgendwie verärgert werden oder aufgebracht sind. Das Ziel ist also immer die Erbauung unserer Geschwister. Also, erste These, haben wir fertig, keine Angst, die sind nicht alle so lang, manche sind ein bisschen länger, manche sind auch sehr kurz. Erste These, Musik wird sowohl für Gott als auch für Menschen gemacht. Zweite These, Musik für Gott besteht sowohl aus Singen als auch aus Spielen. Ja, zum Singen, glaube ich, braucht man jetzt gar nicht viel dazu sagen. Das wissen wir, aber ein paar Beispiele habe ich euch mitgebracht. Also erstmal Mose haben wir schon heute auch gesehen, hat gesungen, David natürlich auch. Dann sehen wir, dass bei verschiedenen großen Festen im Alten Testament eben gesungen wurde. Wir haben hier zum Beispiel die Einweihung des ersten Tempels, dieser fantastische Gottesdienst unter König Salomo. Da, wo die Trompeter und Sänger wie ein Mann waren und dann Gott gelobt und gepriesen haben, und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn und so weiter, dann kommt nachher die Herrlichkeit Gottes auf die Menschen, also eine ganz bombastische Szene auf jeden Fall. Dann bei weiterem Fest, also Grundsteinlegung des zweiten Tempels, wurde gesungen bei Esra 3, das haben wir eben auch schon gesehen. Dann die Einweihung der Stadtmauer bei Nehemia, da wurde natürlich auch gesungen. Jesus hat gesungen. Ne? Wir lesen es in Matthäus 26, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Und beim Passa haben die Juden ja eine gewisse Liturgie eingehalten, haben also bestimmte Psalmen zu einem bestimmten Zeitpunkt gesungen, und am Ende haben sie eben die Psalmen 115 bis 118 gemeinsam gesungen. Und wenn man davon ausgeht, dass Jesus eben der Rabbi der Jünger war, der Lehrer, der Meister, dann kann man auch davon ausgehen, dass Jesus wahrscheinlich diesen Gesang angeleitet hat, so wie die Rabbis es auch getan haben, und die dann vielleicht im Wechselgesang dann gesungen haben. Da stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor, wie Jesus mit seinen Jüngern dann zusammen gesungen hat, wie das geklungen haben muss. Also irgendwann werden wir das sicherlich auch dann live miterleben können. Und dann sehen wir, also alle in der Bibel haben quasi gesungen, und auch wir Gläubigen sollen singen. Habe ich euch uns einen spannenden Vers mitgebracht, Psalm 47,7. Singt Gott, singet, singt unserem König, singet. Im Hebräischen stehen hier sechs Worte, und vier davon aus diesem Vers rufen zum Gesang auf. Also es ist einfach viermal das gleiche Wort. Und wenn Wiederholungen in der Bibel vorkommen, dann sind die nicht zufällig da. Habe ich bei anderen Texten ja auch schon gerade darauf hingewiesen. Dann wollen die uns eine Botschaft vermitteln. Und die Botschaft von diesem Vers ist offensichtlich: Wir sollen singen. Ne? Viermal diese Aufforderung. Deutlicher kann das, glaube ich, nicht sein. Wir Gläubigen sollen singen. Und aus dem aus dem Neuen Testament, habe ich dann, glaube ich, hier vergessen, aufzuführen, auf jeden Fall aus dem Jakobusbrief gibt es auch eine Stelle, ne? Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Also auch dort werden wir aufgerufen zu singen. Wie ist es denn mit dem Spielen? Es gibt ja auch immer mal wieder Gruppierungen, die meinen, dass Musikinstrumente halt nicht biblisch sein, dass man im Gottesdienst a cappella singen muss, was auch total spannend ist. Also, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht? So a cappella Gesang, auch in der Gemeinde, da hört man sich nochmal ganz anders. Ne? Also kann man auch sehr, sehr gut einbauen. Aber die Bibel spricht natürlich auch viel davon, dass wir mit Instrumenten, also durch Spielen, Gott verherrlichen sollen. Es gibt ne, diese ganzen Aufforderungen hier, die kennt ihr alle auch, ne, singt dem Herrn zu Zither, mit der Zither und der Stimme des Gesangs, also beides, dann mit Trompeten und dem Schall des Horns, jauchzt vor dem König, dem Herrn. Und die Instrumente aus dem Alten Testament lassen sich in vier große Gattungen einteilen. Das sind einmal die Idiophone, also die Selbstklinger, also das ist, wäre zum Beispiel ein Becken oder eine Zimbel, eine Rassel oder Glöckchen, also so ja, rasselnde Instrumente könnte man sagen. Dann haben wir die Membranophone, das sind Schlaginstrumente, die eben auf so eine Oberfläche geschlagen werden, Trommeln, Pauken und so weiter. Dann haben wir die Aerophone, ne, da hört man schon das Wort Luft damit drin, das sind die Blasinstrumente, die Hörner, Trompeten, Flöten, Oboe und sowas, das kommt im Alten Testament vor. Und als letzte Gruppe die Chordophone, das sind Saiteninstrumente, da gibt es Leiern und in diese Richtung Harfe, wie das ja dann auch irgendwie oft übersetzt. So, ne? Und alle diese Instrumente, die im Alten Testament auch gängig waren, kommen auch im berühmten Abschlusspsalm 150 vor. Da die Verse 3 bis 5, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zither, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit klingenden Becken, lobt ihn mit schallenden Becken. Also alle Formen der Musikinstrumente, der Gattungen, die wir im Alten Testament finden, sind auch dafür geeignet, hier auch im Gottesdienst für Gott erklingen zu lassen. Und meine Empfehlung, jetzt vielleicht aus pastoraler Perspektive, bei Instrumentalstücken empfiehlt es sich auf jeden Fall, sofern ein Text vorhanden ist, den auch an die Wand zu werfen. Ich erlebe es einfach als sehr positiv, als sehr unterstützend, wenn ich weiß, welche tiefe Botschaft dahinter steckt. Und dann ne, das Amazing Grace-Stück kenne ich dann und dann sehe ich den Text und höre es und hat auch mal noch eine tiefere Wirkung und unterstreicht auch mal den Text, wobei natürlich auch Musik für sich selbst spricht, aber wenn ein Text vorhanden ist, empfehlen wir das auf jeden Fall immer sehr, auch den Text an die Wand zu werfen oder zumindest am Anfang vielleicht ein, zwei Sätze dazu zu sagen, damit man weiß, auch in welche Richtung geht es dort inhaltlich. Die dritte These, bei der Musik kommt es sowohl auf die Einstellung als auch auf die Qualität an. Und ihr merkt, langsam wird es spannend. Erstmal zur Einstellung. Gott macht es sehr, sehr deutlich, dass er heuchlerische Musik abgrundtief hasst. Und er bringt seine Ablehnung auch sehr deutlich zum Ausdruck. Amos 5. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Was war hier das Problem? Haben die da so daneben gelegen? Haben die Instrumente nicht gestimmt? Haben die schief gesungen? War es zu laut? War es zu leise? Was war das Problem? Ich sag's euch, es war nicht musikalischer Art, es war nicht handwerklicher Art, sondern das Problem lag im Herzen. Das Problem war nicht die Harfe, sondern die Heuchelei. Weil die Menschen zur Zeit von Amos eben in Sünde gelebt haben. Und Amos prangert es in seinem Buch an. Götzendienst, soziale Ungerechtigkeit, Unterdrückung von Armen und so weiter. Und trotzdem haben sie Gottesdienst gefeiert. Obwohl sie ganz bewusst in Sünde leben, trotzdem haben sie für Gott Musik gemacht. Und Gott sagt, das könnt ihr euch sparen. Das möchte ich nicht hören. Er sagt sogar in dem Kontext, er hasst so einen Gottesdienst. Er hält sich gewissermaßen die Ohren zu. Nicht aus musikalischen Gründen, sondern eben aus geistlichen. Weil Gott nur den Musikern zuhört, die ihn allein anbeten und nicht eben noch parallel andere Götzen und die ihn jeden Tag anbeten. Nicht nur am Sonntag, sondern wo das ganze Leben, der Lebensstil von Montag bis Samstag außerhalb der Gemeinde eben die gleiche Sprache spricht und von der gleichen geistlichen Haltung geprägt ist. Also selbst wenn die Musik handwerklich gut gemacht ist, mega gut geprobt wurde und vorbereitet wurde und richtig schön klingt, sagt Gott, dass er sie verabscheut, wenn nicht die richtige Herzenshaltung da ist. Und die richtige Herzenshaltung wäre eben für den Lobpreis Dankbarkeit, dass Gott uns errettet hat. Oder auch die Leidenschaft für Gott, ne? Wie es in Kolosser 3 auch anklingt, singt Gott aus vollem Herzen. Also nicht halbherzig, irgendwie ohne Überzeugung. Also das meint mit ganzer Leidenschaft, voller Überzeugung sollen wir Gott singen. Also weil Anbetung ja die Antwort des Menschen ist auf die Liebe Gottes zu uns Menschen. Das einmal zur Einstellung. Und wir versuchen das Ganze halt immer in Balance zu halten. Und jetzt geht es um die Qualität. Das bedeutet jetzt nicht, wenn man hier so auf die Einstellung erstmal die Betonung setzt, dass die musikalische Qualität für Gott jetzt vollkommen irrelevant wäre. Und da würde ich sagen, Gott verdient erstmal ganz grundsätzlich unser Bestes. Ich habe eine Stelle mitgebracht, in der es jetzt nicht um Musik im Speziellen geht, aber um den Dienst für Gott im Allgemeinen. Und da steht natürlich die Musik auch mit rein, gerade weil es ja auch im Tempel ganz normaler Bestandteil des Dienstes auch war, auch die Opferung dann eingerahmt hat. Hört mal mit rein. Und ihr sagt, siehe welche Mühsal, und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei, also für die Opfer, und das Lahme und Kranke. So bringt ihr die Opfergabe. Soll ich Gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr? Aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in seiner Herde ein männliches Tier und er gelobt es, schlachtet dann aber für den Herrn ein verdorbenes. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Und hier macht Gott deutlich, diese minderwertigen Opfer, ne, da ist ein Tier, das ein kaputtes Bein hat, eine Behinderung und so weiter, die sind nicht geeignet für den Opferdienst. Gott hat genau im Alten Testament beschrieben, im Gesetz, welche Opfer zu bringen sind, nämlich perfekte Opfer. Und was machen die Leute? Ach so, mein Schaf, das hat ja so eine kleine Macke, nächste Woche ist es eh tot, können wir dann ja opfern und dann spare ich mir das. Gott sagt, nein, ich möchte dein Bestes. Und hier sehen wir ein Prinzip, was für alle unsere Lebensbereiche gilt, dass Gott erwartet, dass wir ihm das Beste geben, weil minderwertige Opfer eine Beleidigung Gottes sind. Das macht er sehr deutlich, er betont immer wieder, ich bin König, ich bin die Majestät, ihr müsst mich achten, und indem ihr minderwertige Opfer bringt, missachtet ihr meinen heiligen Namen. Und deswegen sind auch wir Christen jetzt hier neutestamentlich aufgerufen, Gott in allen Lebensbereichen, auch eben in der Musik, unser Bestes zu geben. Deswegen hat David darauf geachtet, dass die Vorsänger, die bei ihm aktiv in der Musik waren, absolute Experten in ihrem Bereich waren. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang für den Herrn geübt waren, alles Meister, 288. Also offensichtlich gab es fast 300 Vollprofis im Musikbereich im Tempel zu Davids Zeiten, ne? Im Gesang geübt, und auch interessant, nicht in welchem Gesang, sondern im Gesang für den Herrn geübt, und dann alles Meister, also richtige Profis. Die Jungs wussten genau, wie man singt und wie man die Gemeinde auch zum Gesang anleitet. David war Qualität offensichtlich sehr wichtig, für den Herrn halt das Beste. Und deswegen wurden diese Diener im Musikbereich von allen ihren Diensten, die es sonst gab, also als Leviten, befreit, um sich hauptamtlich der Musik widmen zu können. Sie waren also den ganzen Tag am Arbeiten, im Gesang, mit den Musikinstrumenten. In Nehemia 13, Vers 10, habe ich schon wieder einen Vers vergessen, oder? Genau, irgendwie, ja, den habe ich leider auch vergessen. Da heißt es, und das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die von anderen Diensten befreit in den Zellen wohnten, denn Tag und Nacht waren sie im Dienst. Also alle anderen Dienste mussten sie nicht verrichten, trotzdem waren sie den ganzen Tag im Dienst, Tag und Nacht, und waren ständig dabei zu proben oder eben für den Herrn zu singen. Und wer musste jetzt für das Gehalt aufkommen? Wer war für den Lebensunterhalt verantwortlich? Ja, das Volk. Nehemia 13 zeigt es, oder Nehemia kritisiert es nämlich und sagt so, ihr bringt viel zu wenig Spenden rein ins Haus Gottes, sodass die Leviten anfangen müssen, wieder aufs Feld zu gehen und zu arbeiten, weil sie nichts mehr zu essen haben für ihre Familien und ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Und Nehemia sagt, nee Leute, das geht nicht. Ihr müsst mehr spenden, dann können wir unsere Mitarbeiter in der Gemeinde, die Musiker unter anderem, auch bezahlen, damit sie ihrem Dienst hauptamtlich nachgehen können und sie auch genug Zeit für die Vorbereitung haben. Also Musik war ihre Arbeit. Und das führte dann dazu, dass es an eine an Perfektion grenzende Intonation gegeben haben muss und eine einheitliche Klangfarbe. Ja, Peter, wenn ich dich hier sitzen sehe, dann muss ich das ja jetzt erwähnen. Ich weiß noch, im Unterricht war das immer so eins deiner Anliegen, ne, dass der Chor eben so einen homogenen Klang hat und man als ein Körper wahrgenommen wird, ne, und nicht eben als 30, 50 Individuen, wo man irgendwelche Stimmen raushört, sondern alles muss quasi abgestimmt sein aufeinander. Und ich glaube, Peter, du wärst auch begeistert gewesen von dem Chor, 2. Chronik 5, 13. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen und so weiter. Wir lesen hier also etwas, dass sie irgendwie mit einer Stimme gesungen haben. Und ich glaube nicht, dass das ein Hinweis ist auf einstimmigen Gesang, sondern dass es eine Betonung ist, dass sie wie ein Mann geklungen haben. Also das war so homogen, die waren so aufeinander abgestimmt, dass man dachte, oh, das ist quasi eine große Stimme in wie vielen verschiedenen Stimmen halt auch aufgeteilt. Aber es muss hier so eine musikalische, aber auch eine geistliche Einheit gewesen sein, sodass man sagen kann, boah, ne, wie ein Mann stehen die da gemeinsam und loben den Herrn. Und der letzte Aspekt bei dieser These: Es gibt sogar einen Auftrag in den Psalmen zur Qualität. Auch das war mir lange Zeit nicht bewusst. Ich bin dann auch über diesen Vers gestolpert. Musiker werden explizit aufgefordert, schön für Gott zu spielen. Ja, wir haben oft gelesen, singen, spielen, ganze Instrumente werden erwähnt. Aber das kann man ja so oder so machen. Ne? Man kann Trompete ja so oder so spielen. Und hier haben wir einen Vers aus dem Psalm, der uns auch die Art und Weise beschreibt. Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Psalm 33, Vers 3, kann man sich gut merken, 333. Und hier werden wir aufgefordert, oder die Musiker eben unter uns, schön auf den Saiten zu spielen. Nicht irgendwie Musik zu machen, so naja, setz dich da hin und mach mal irgendwas, sondern weil sie es ja für wen tun, für Gott, für den Herrn, sollen sie es gut und auf die rechte Art und Weise tun. Also wenn man Gott mit Musik im Rahmen des Gottesdienstes loben will, dann sollte man dies gut vorbereiten und sich Mühe geben und auch dafür sorgen, dass es gewissen musikalischen Standards auch entspricht. Keiner verlangt Perfektion, haben wir heute gehört. Dann dürfte ja keiner von uns spielen. Also wer ist denn perfekt und wer ist der Beste? Ja, es gibt immer irgendeinen, der das ja wahrscheinlich besser kann. Dann würde ja keiner irgendwie nach vorne kommen. Darum geht es nicht, dass man keinen Fehler machen darf oder so, oder dass man ja Perfektion sozusagen haben muss. Aber jeder soll sein Bestes geben, was auch immer das ist. Jeder soll sich so weit Mühe geben, dass er das Lied auf die für ihn bestmögliche Art und Weise zur Ehre Gottes spielt. Weil Gott eben das Beste verdient hat und gerade auch im Bereich der Musik. Also Einstellung und Qualität, beides wird in der Bibel betont. Vierte These, Musik für Gott bezieht sowohl alte als auch neue Lieder mit ein. Also erstmal alt. Also einerseits fordert Gott Mose dazu auf, dem Volk Israel ein Lied beizubringen, das es nicht mehr vergessen sollte. 5. Mose 31, ne, schreibt dieses Lied auf, lehre es die Söhne Israel und so weiter. Und dieses Lied, das Mose dann aufschreiben sollte, sollte für alle weiteren Generationen eine Erinnerung sein, nicht von Gott abzufallen. Also da sollte man offensichtlich dieses Lied weiter tradieren, damit die nächsten Generationen dieses alte Lied eben auch kennen. Dann haben wir auch an einer anderen Stelle das Klagelied von Jeremia, das er geschrieben hat, als der König Josia gestorben ist. Das wurde dann in einem Buch festgehalten und dann von Generation zu Generation immer weiter tradiert, sodass es Jahrhunderte später noch gesungen wurde, 2. Chronik 35 nachzulesen. Und wenn man das so ein bisschen praktiziert, dann gelingt es einem, dass man die Schätze einer jahrhundertelang alten Musikkultur auch zu bewahren. Also wir sind ja nicht die ersten Christen, die Gottesdienst machen. Wir sind nicht die ersten, die die Musik machen, sondern auch die Leute vor uns haben schon Musik gemacht. Und irgendwie wäre man ja auch nicht so gut beraten, würde ich sagen, wenn man davon nicht profitieren wollte. Also wenn doch Geschwister da waren, die gesegnet waren vom Herrn, wo Erweckung entstanden ist und so weiter, wäre es ja sehr schade, irgendwo ein Stück weit auch dumm, könnte man sagen, wenn man diese guten Lieder, die sich bewährt haben, nicht rüberrettet in die nächste Generation. Man kann das ja auch zum Beispiel so gestalten, dass man das in einer neuen Art und Weise, ein neues Arrangement oder einen neuen Stil vielleicht da drauf liegt, aber trotzdem dann die alten Melodien und vor allem auch die alten Texte weiter an die neue Generation geben kann. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch gerade in den Psalmen häufiger den Befehl für Gott, ein neues Lied anzustimmen. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen, so heißt es mehrere Male in den Psalmen. Das zeigt also die Notwendigkeit, auch immer mal wieder neue Lieder mit einzubauen, die aus den heutigen Generationen eben stammen, wo Geschwister aus unseren Reihen vielleicht Lieder schreiben, auf eine neue Art und Weise. Also man hat eine bestimmte Erfahrung mit Gott und oft bringen die ja einen dazu, dann ein Lied zu schreiben und vielleicht haben wir andere Kontexte heute, als es früher so war. Von daher ist es immer eine gute Ergänzung, das Liedgut auch zu erweitern. Daher verwundert es nicht, dass im Himmel auch ein neues Lied gesungen wird. Offenbarung 5, Vers 9 wird das auch genauso gesagt. Man hat also die gleiche Botschaft, das alte Evangelium, nur in ein neues musikalisches oder auch lyrisches Gewand gehüllt. Und ich persönlich stelle das fest, dass man von neuen Liedern auch sehr profitieren kann, weil man sie viel bewusster singt. Man achtet automatisch viel mehr auf den Text, als auf ein Lied, das man schon seit Kindesbeinen an kennt und wo die Formulierung ja so in Fleisch und Blut übergegangen ist und man gar nicht mehr so sensibel ist für die Schönheit. Aber bei neuen Liedern achtet man automatisch neu darauf und das kann einfach auch helfen, die Gemeinde mal mit der gleichen Botschaft auf eine neue Art und Weise zu erreichen. Also wer bei der Liedauswahl, da sind wir auch beim ganz heiklen Thema vermutlich, einseitig ist, der beraubt sich großen Segens. Das ist auf jeden Fall meine feste Überzeugung. Also wer nur alte Schinken singt, keine Ahnung, sage ich mal 17., 18., 19. Jahrhundert, mit alter Sprache, mit Begriffen, auch Formulierungen, die wir vielleicht gar nicht mehr so kennen, der wird nicht besonders attraktiv sein für junge Leute, dass sie sich irgendwann nicht mehr abgeholt fühlen. Und auch Gäste fühlen sich vielleicht irgendwie fremd, weil das einfach so wenig mit ihrer Lebensrealität zu tun hat. Wer aber nur das Neueste singt, vergrault erstmal höchstwahrscheinlich die älteren Geschwister und er vergisst die alten Schätze und die alten Wahrheiten, die in den alten Liedern transportiert sind. Wenn man dann aber neue Lieder einbaut, das wäre nochmal, glaube ich, gibt sogar einen eigenen Workshop dazu, ich weiß gar nicht, dann muss man die Lieder aber auch gut prüfen, ne? Weil die alten Lieder sind meistens durch so ein Raster gegangen bei vielen Generationen, wo viele Pastoren, Musiker quasi geprüft haben und die guten haben wir heute sozusagen noch, aber bei den neuen, naja, das Lied ist gerade raus, wer hat es jetzt groß geprüft? So, ne? Und da ist es wichtig, darauf zu achten, welche Theologie wird vermittelt? Ist die wirklich Christuszentriert, evangeliumsgemäß? Welche Sprache hat das, das Lied? Wie ist es mit der Singbarkeit? Ne? Kann ich das Lied überhaupt als große Gruppe singen? Was ist mit dem Rhythmus, die Melodieführung? Ist das eingängig, kompliziert, wie auch immer? Und da denke ich, dass auch in diesem Fall einfach die Mischung macht und alt und neu beides ihren Platz in der Gemeinde haben sollte. Wir eilen mal einfach weiter, weil ich habe viel Programm und nachher können wir gucken, ob wir noch ein bisschen Zeit auch dann für Fragen oder eure Ergänzungen haben. Musik vollzieht sich sowohl im kultischen als auch im profanen Leben. Also Kult meint halt den Gottesdienst und das profane Leben wäre sozusagen der Alltag. Also im Kult, das ist natürlich selbstverständlich, im Gottesdienst war in der ganzen Bibel Musik Teil des Gottesdienstes. Wir haben gesehen, David hat das sehr, sehr gut organisiert. Er hat seine Sänger in 24 Sängerklassen eingeteilt, also sehr organisiert, sehr strukturiert, im Alten Testament definitiv ein ganz großer Schwerpunkt. Aber auch im Neuen Testament war Musik ganz normal in den Gottesdienst integriert. Man muss auch sagen, dass das ja auch in anderen Kontexten war. Das heißt, man war oft in Verfolgung, in Hausgemeinden, in kleinen Gruppen, die sich im Untergrund getroffen haben. Und jetzt erinnert euch an 2. Chronik 5, Vers 13 mit gefühlt 5000 Trompeten und Hörnerschall und 400 Sängern und so weiter. Wäre ungünstig, wenn man sich gerade verstecken will. Ne? Also deswegen ist es im Neuen Testament etwas anders gelagert und auch der Situation geschuldet. Aber kommt auch im Gottesdienst vor, gerade 1. Korinther 14, da taucht das mehrfach aus. War ganz normaler Bestandteil, haben wir eben auch schon gelesen. Aber auch im Profanen, also im Alltag, spielt Musik eine sehr wichtige Rolle. Es gibt immer wieder Gläubige, die ein spontanes Loblied angestimmt haben. Ne? Da ist die Hanna, 1. Samuel 2, Zacharias, Lukas 1, die etwas erlebt haben mit Gott und dann einen Psalm zu Gottes Ehre singen. Und im Jakobusbrief, das klang auch schon eben an, werden wir auch aufgefordert, für Gott Loblieder zu singen. Ne? Geht es dir schlecht? Bete Psalmen, geht's dir gut, singe Loblieder. Also auch der Alltag sollte geprägt sein von Musik und nicht nur eben im Gottesdienst. Sechstens, Musik besteht sowohl aus Vortragsliedern als auch aus gemeinsamem Gesang. Genau, im Alten Testament war es erstmal auch so üblich, dass es im Tempel einen Vorsänger gab. Wir haben es eben gehört, die ausgebildeten Profis sozusagen. Und sie fungierten als Vorsänger, sodass die Gemeinde dann im Wechselgesang nur kurze Passagen zu singen hatte. Also ich würde jetzt etwas vorsingen und ihr antwortet darauf. Zum Beispiel der Psalm 136 ist so ein Psalm, ne? Da heißt es ja irgendwie 22 Mal oder so irgendeine Aussage und dann immer, denn seine Gnade währet ewig. Dann lobet den Herrn, denn seine Gnade währet ewig. Ne? Das wurde dann im Wechselgesang dann zusammen mit dem Vorsänger und der Gemeinde eben gesungen. Es gab auch den antiphonischen Gesang. Da hat man also zwei Chöre, die sich dann sozusagen gegenüberstehen und dann sich gegenseitig etwas zusingen. Ne? Deswegen die Silbe anti, also gegen. Und das Volk war dann eigentlich nur in der Rolle des Rezipienten, also hat das Ganze sich dann angehört. Ein Beispiel wäre das dann eben beim Mauerbau und Nehemia 12, wo dann die beiden Chöre sich da auf den Mauern präsentieren und dann sich gegenseitig ja, etwas zusingen. Grundsätzlich war es im Alten Testament eher die Aufgabe von den Berufsmusikern, also von den Leviten, ja, die Musik zu machen. Und das Volk war eigentlich nur wenig beteiligt. Und wahrscheinlich gab es auch bei den ersten Christen Liedvorträge in Form eines Solostücks. So klingt jedenfalls 1. Korinther 14, Vers 15. Also, es ist durchaus biblisch, wenn es im Gottesdienst kunstvolle Vortragslieder gibt, wo also von der Bühne dann der Gemeinde etwas vorgesungen wird und das Ganze auch auf hohem musikalischen Niveau, wenn Gott also auch durch kunstvolle Musik geehrt wird. Auf der anderen Seite gibt es eben aber auch die gemeinsame Musik, wo alle involviert sind, unabhängig von musikalischer Vorbildung. Paulus ruft die ganze Gemeinde dazu auf, im Gottesdienst zu singen, Kolosser 3, 16. Auch im Tempel war es immer so, dass es ein gemeinschaftliches Erlebnis war, wo man gemeinsam Gott gesungen hat. Daher wäre es ja schön, wenn diese beiden Elemente auch im Gottesdienst vorkommen sollten. Welches Verhältnis, das muss jede Gemeinde dann für sich entscheiden. Das hängt auch immer davon ab, wie viele Musiker hat man, wie oft können die vorne etwas vorbereiten, vortragen. Da gibt es jetzt natürlich keine Faustformel, ne? So viel Prozent muss irgendwie vorgetragen werden oder gemeinsam gesungen werden. Also das kann sich dann jede Gemeinde eigentlich selber zurechtlegen, je nachdem. Aber beide Elemente, finde ich, sollten auch immer mal wieder vorkommen und haben beide auf jeden Fall Platz im Gottesdienst. Musik darf sowohl leise, ist irgendwie bei der PowerPoint ein bisschen verrutscht, aber nicht schlimm, sowohl leise als auch laut vorgetragen werden. Erstmal zum Aspekt der leisen Instrumente. Also es gibt so einige Instrumente, zum Beispiel die Leier oder die Flöte, die einfach darauf schließen lassen, wenn sie erwähnt werden, auch in der Bibel, dass dann ja auch Musik gab, die sehr zart war, wo man leise gespielt hat, wo man andächtige Musik weitergegeben hat. Und ich glaube, dass es einen großen Mehrwert auch hat, im Gottesdienst Raum für diese stillen Momente zu haben. Also ich glaube, wir werden heute Abend und, glaube ich, morgen und so, da wird hier noch, so habe ich es mir mal sagen lassen, noch genug Remi-Demi hier vorne sein. Und das ist auch wunderbar. Aber ich glaube, wir sollten auch immer wieder Platz schaffen für Musik, die ganz leise im Hintergrund ist, wo jemand alleine singt oder mit einer leisen Flöte etwas vorspielt. Also das sind ganz besondere Momente, wo man auch zur Ruhe kommen kann. Das andere ist so majestätisch und putscht einen irgendwie auf, motiviert einen. Aber auch da würde ich sagen, ne, macht auch die Mischung. So, jetzt kommen wir aber zu laut. Und da fand ich spannend, dass es tatsächlich echt einige Stellen gibt, wo in der Bibel ordentlich was los war, wo also das genaue Gegenteil berichtet wird von dieser leisen, andächtigen Musik. 2. Chronik 20, 19. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Wird also extra betont, das war überaus. Also ich gehe mal davon aus, dass sie noch gesund gesungen haben und nicht geschrien haben. Aber es war schon sehr laut. Auch zweite Chronik. Und die ganze Versammlung betete an und der Gesang erscholl und die Trompeten schmetterten. Also im Orchester, als Cellist saß ich dann halt immer da hinten und bei uns dann so Trompete, Posaune, die höre ich immer noch. Ich glaube, der Tinnitus, nee, das war ein Böller, aber den habe ich vielleicht auch von den Posaunen noch. Also die können schon ordentlich scheppern oder schmettern, wie es hier heißt. Und haben sie offensichtlich dort auch gemacht. Also das klingt für mich nicht nach irgendwie Handbremse und zart und andächtig, sondern das war offensichtlich sehr laut. Oder den Vers, den wir schon mehrfach hier gelesen haben, denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Ne? Also hier haben wir so Nachbarschaft ein bisschen nebenan, man macht die Tür auf. Ich glaube, dann hören die, sind hier Bielefelder, Oldentrupper, dann hören die euch wahrscheinlich immer gut und können dann eure Musik genießen. Und offensichtlich war das hier von Weitem in der Ferne noch zu hören. Ja, und dann haben wir schon diesen Gottesdienst da bei der Einweihung des ersten Tempels erwähnt. Das muss ja einfach wirklich bombastisch geklungen haben. Also Lautstärke kann offensichtlich nicht per se falsch sein. Es gibt sogar hier Stellen, ne, wo die Psalmisten auch dazu auffordern, in einen lautstarken Lobpreis mit einzustimmen, der dann auch durch mehrere Instrumente begleitet wird, hier Psalm 81, wo es heißt, hebt an den Gesang, lasst ertönen, stoßt in das Horn und so weiter. Deswegen würde ich sagen, Lautstärke dürfen wir jetzt nicht automatisch verurteilen. Es muss natürlich im gesunden Maße bleiben und darf nicht irgendwie gesundheitsschädlich werden. Da gibt es ja auch Hinweise, wie viel Dezibel und so weiter angemessen ist, für welchen Zeitraum. Also wenn es mal kurz laut ist, ist es vielleicht nicht so schlimm, aber über einen längeren Zeitraum, gerade für Kinderohren ist es dann irgendwann auch gefährlich, also da darf man natürlich auch nicht übertreiben. Also wir sehen, es wurde leise, aber vor allem auch richtig laut zu Ehre Gottes musiziert. Achtens, Musik darf sowohl den Verstand als auch die Gefühle ansprechen. Ihr merkt, eigentlich ist hier jedes heiße Eisen mit dabei. Erstmal Verstand. Paulus sagt, dass er dem Gesang mit dem Verstand den Vorzug gibt, weil dadurch ja gesichert ist, dass Menschen auch den Text verstehen. Hier 1. Korinther 14, ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Dann haben wir, sieht man zum Beispiel im Psalm 100, lesen wir mal vor, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und so weiter. Das heißt, in dem Psalm sehen wir immer Aufforderungen zum Gotteslob, die dann mit einem Denn begründet werden. Und dieses Denn, diese Begründung, kann man nur mit dem Verstand nachvollziehen. Das bedeutet, der Verstand darf beim Lobpreis niemals ausgeschaltet sein. Weil wir werden ermutigt, Gott anzubeten, ihm zur Ehre zu singen. Und dann kommen immer diese Gründe, die man eben mit der Ratio nachvollziehen können muss. Und überhaupt besteht zwischen Lehre und Lobpreis eine ganz interessante Wechselbeziehung. Ich würde sagen, Lehre muss zum Lobpreis führen und Lobpreis basiert auf Lehre. Also es ist so ein Kreislauf. Wenn ich nur Lehre habe und irgendwie nur was für den Kopf sozusagen habe, dann werde ich aufgeblasen und arrogant, sondern ich muss das Ganze äußern im Lob Gottes. Und das mache ich eben vor allem auch durch Musik. Einen weiteren Psalm, meine Lippen sollen Lob hervorströmen lassen, denn du lehrst mich deine Ordnung. Also er ist begeistert von Gottes Ordnung und von seinem Gesetz. Und das führt ihn dazu, dass er das Lob Gottes mit Musik ausdrücken möchte. Also die Verkündigung durch Predigt und Musik schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern muss sich gegenseitig immer ergänzen. Also Lehre führt zu Lobpreis und Lobpreis wiederum basiert auf Lehre und darf nicht unabhängig von Theologie irgendwie zum Selbstzweck gemacht werden. Das ist zum Verstand. Die andere Seite sind jetzt die Gefühle. Dazu gibt es aber definitiv noch einen Workshop. Irgendjemand macht was zu Musik und Emotionen. Wir sehen das in den Psalmen immer wieder, dass Gefühle beim Lobpreis eine wichtige Rolle gespielt haben. Auch ein Vers, der jetzt nicht Musik direkt beschreibt, aber ein ganz wichtiger Vers im Alten Testament ist: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also der ganze Mensch, ganzheitlicher kann es ja nicht beschrieben werden hier, soll im Lob Gottes beteiligt sein. Und das inkludiert natürlich auch die Emotionen. Die können wir nicht ausschließen bei der Musik. Wir sehen die Psalmisten, offensichtlich hatten sie überschäumende Freude beim Lob Gottes. Sie staunen über Gottes Größe, sie brechen in Jubel tatsächlich aus. Ja, das ist für Russlandsdeutsche vielleicht schwer zu schlucken, aber es heißt: Jubeln sollen meine Lippen, wenn ich dir spiele, und meine Seele, die du erlöst hast. Ganz interessant, hier soll wer jubeln? Den Vers. Die Lippen sollen jubeln, aber auch die Seele soll jubeln. Also beide sollen für Gott jubeln. Und auch dazu werden wir auch aufgefordert. Also es ist nicht so, dass nur die Psalmisten das machen, sondern die wollen, dass auch das Volk Gottes das macht. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen. Und am Ende heißt es wieder: mit Psalmen ihm zujauchzen. Also jubeln und jauchzen ist beides etwas, was mit großer Freude und auch Ausdruck der Freude zu tun hat. Und diese Freude, dieser Jubel, dieses Jauchzen wird dann durch verschiedene körperliche Ausdrucksformen umgesetzt. Was meine ich damit? Klatschen, tatsächlich. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzt mit Jubelschall. Tanzen, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, also die Reigentänze, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Es wird immer heretischer. Hände heben. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Und jetzt ist wieder sehr geistlich: niederknien, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Interessant, dass wahrscheinlich die meisten von uns sagen würden: ja, Punkt 4, das geht klar, das ist eine geistliche Ausdrucksform, niederknien, aber mit den oberen drei, da haben wir so hier und da vielleicht unsere Probleme. Offensichtlich gab es diese Probleme im Alten Testament nicht. Klar muss man natürlich schauen, welche Kultur und so weiter, welche Wirkung hat was. Ich will da jetzt gar nicht dieses Fass aufmachen. Aber interessant ist erstmal die Beobachtung, dass verschiedene Ausdrucksformen auch im Gottesdienst ihren Platz gehabt haben. Und Gott sollte eben mit Freude angebetet werden. Hier heißt es am Ende, ne, 2. Chronik 23, dass sie das Ganze mit Freuden und mit Gesang gemacht haben nach der Anweisung David, wir sehen das dann auch, das wurde auch umgesetzt. Habe ich jetzt nicht den Vers, aber also hier heißt es: und sie lobsangen mit Freude und neigten sich und beteten an. Also Musik, Moment zurück, Musik soll und darf Freude bereiten, das darf man auch sehen. Und ich glaube, die meisten von uns sind wahrscheinlich Russlanddeutsche, deswegen sage ich jetzt wir Russlanddeutsche, aber ich will jetzt hier keinen ausschließen. Ich glaube, bei uns Russlanddeutschen ist es halt oft so, dass wir eher die negativen Gefühle, sage ich jetzt mal so, als geistlich ansehen, zum Beispiel weinen. Dann denken wir, ja, das ist jetzt hochgeistlich, das ist echte Reue, echte Buße. Aber offensichtlich geht es auch in die andere Richtung, dass das biblisch sein kann. Also die überschäumende Freude, das ist auch etwas, wo wir vielleicht etwas mit fremdeln oder das manchmal skeptisch beäugen, was aber ganz normaler Teil des vor allem alttestamentlichen Gottesdienstes war. Wir müssen sputen. Musik ist sowohl an guten als auch an schlechten Tagen möglich. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Psalm 13 oder Apostelgeschichte 16, ne, um Mitternacht, das hatten wir auch schon. So, Punkt 10 ist nochmal auch sehr wichtig. Musik fördert sowohl Jüngerschaft als auch Mission. Erst einmal Jüngerschaft. Musik trägt dazu bei, dass das geistliche Wachstum der Gläubigen gefördert wird. In Epheser 5 heißt es ja: ermuntert einander mit der Musik. Also es soll dazu beitragen, dass sie eben im Glauben erbaut werden. Aber Musik trägt auch, und das klang ja heute auch schon an, dazu bei, dass die Mission Gottes, also die Ausbreitung des Evangeliums, gefördert wird. Wir haben es im Psalm 40, wo David sagt, und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Also David singt ein Lied zu Gottes Ehre und er ist sich sicher, das werden viele Menschen hören. Und das führt dazu, dass sie Ehrfurcht vor Gott bekommen und dann auch an ihn glauben und auch ihn anbeten. Und David wollte nicht nur vor seinem eigenen Volk Musik machen, Gott ehren, sondern eben auch vor allen Völkern. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, will dich besingen unter den Völkerschaften. Also alle Völker sollen von Gott hören und er will das eben durch die Musik erreichen. Und dann haben wir sogar eine Aufforderung. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Also hier geht das Hand in Hand. Also diese Musik zu Gottes Ehre, aber dann auch dieses Erzählen unter allen Nationen, das geht Hand in Hand. Deswegen ist Billy Graham durch die Lande gezogen. Und wen hat er immer mit dabei? Wie hieß der? George Shea, glaube ich, den Musiker, der immer Justice I Am dann gesungen hat. Also Musik war ein ganz wichtiger Bestandteil von den Evangelisationen von Billy Graham und hat sicher auch dazu beigetragen, dass Menschen zum Glauben gefunden haben. Das bedeutet, dass wir auch als Musiker immer unseren Dienstbereich als Teil der Missionsstrategie der Gemeinde ansehen. Dass wir nicht sagen, ja, wir haben ein Missionsteam, keine Ahnung, wer das ist. Das sind so ein paar Verrückte, die machen da irgendwie Mission und wir machen halt Musik, ja, und der macht halt Technik oder so, sondern alle Bereiche tragen dazu bei, dass Mission gemacht wird, auf welche Art und Weise noch immer. Man kann Konzerte in der Stadthalle machen und es gibt viele evangelistische, missionarische Ideen, auf die wir jetzt auch nicht weiter eingehen können. Punkt 11. Musik kann sowohl für Gott als auch für Götzen erklingen. Also für Gott ist jetzt hoffentlich klar, dass das das Ziel des Ganzen ist und dass die Bibel voller Beispiele ist. Aber leider missbrauchen Menschen immer wieder auch in der Bibel die Musik und nutzen sie, um andere Götter anzubeten. Da erinnert euch an das goldene Kalb, Nebukadnezars Statue, was alles mit Musik verbunden war. Dann gibt es auch in Jesaja 5 Alkoholexzesse oder Amos 6 auch. Dann gibt es Ausschweifungen, also irgendwie sexueller Art. In Prediger 2, wo im Kontext das Ganze erwähnt wird, auch von Musik. Also Musik ist ein Medium, ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Soll zu seiner Ehre gebraucht werden. Aber leider missbrauchen Gott das, Menschen das immer mal wieder, auch zu Zeiten der Bibel. Und benutzen das für ihre sündigen Ausschweifungen. Und der letzte Punkt, Musik für Gott erklingt sowohl auf der Erde als auch im Himmel. Ja, zur Erde muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht groß sagen. Die ganze Heilsgeschichte ist voll damit, dass Menschen hier auf der Erde zu Ehre Gottes Musik machen. Aber eben auch im Himmel. Und soweit ich weiß, gibt es dort drei Stellen, Offenbarung 5, Offenbarung 14 und Offenbarung 15, die eben explizit davon berichten, dass dort im Himmel Musik gemacht wird. Ja, und wie das Ganze dann klingen wird, keine Ahnung. Also manchmal denkt man sich und hört hier auf der Erde Musik und denkt, besser kann das eigentlich nicht sein, die werden sicher im Himmel auch spielen, das habe ich schon oft mal so gedacht. Aber das, ich glaube, das wird alles nochmal übertreffen, das kann man sich gar nicht vorstellen, was wir alle dann offensichtlich für Musik machen werden. Und im Prinzip ist das, was wir hier jetzt machen und was wir heute auch hören und auch selber beteiligt sein werden, so ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was uns eines Tages im Himmel erwarten wird. Und ja, darauf dürfen wir uns schon sehr, sehr freuen, wo wir unseren Gott, Schöpfer und Retter anbeten werden und ihn einfach sehen werden. Ja, in der letzten Folie habe ich nochmal, die Zahlen passen nicht, aber es sind auf jeden Fall alle 12 nochmal im Überblick. Und ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden. Es war natürlich ein ganz, ganz schneller Überflug und sehr gehetzt, ich weiß, verzeiht. Aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die Bibel uns schon in großen Teilen der Musikpraxis auch eine große Bandbreite ermöglicht. Deswegen immer dieses sowohl Alte als auch Neue, sowohl Verstand als auch Gefühle, sowohl leise als auch laut. Also alle diese Formen haben sicherlich auch biblisch gesehen ihre Berechtigung. Und wie das jetzt konkret umgesetzt wird bei dir in der Gemeinde, das müsst ihr dann quasi für euch definieren. Aber das kann vielleicht so eine Richtung geben oder ein paar Gedankenanstöße geben. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Roland Jüngling, Musik kann die Herzen aufschließen für das Wort Gottes, die Seele trösten und ermuntern. Sie kann aber durch ihre Schönheit uns auch einen schwachen Abglanz der Herrlichkeit und Liebe Gottes vermitteln. Ihr eigentlicher Sinn ist also die Verherrlichung und Erhöhung des Namens Gottes. Bei mir ist es 15 Uhr. Bei euch auch, ne? Genau. Also, wir sind durch. Wir haben jetzt noch, ja, glaube 45 Minuten Pause. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch gar nicht zu Wort habe kommen lassen. Ich würde mich einfach freuen, wenn vielleicht ein paar von euch noch kurz was sagen, was euch dabei wichtig geworden ist. Viele von euch haben sich auch große Gedanken dazu gemacht. Vielleicht habt ihr eine Ergänzung, eine Korrektur, was auch immer. Oder eine Frage dürft ihr gerne hier äußern. Da wollen wir auch voneinander lernen, wenn das noch ein paar Minuten okay ist. Würde mich freuen, wenn ihr euch kurz melden würdet. Ja, also ich würde sagen, auch solche Lieder haben ihren Platz. Ne? Also wenn sich alle gehört haben, in manchen Liedern werden ja die Menschen angesprochen, zum Beispiel sag nicht nein, ne? Da ruft man zur Entscheidung oder so auf. Und das hat absolut auch seinen Platz. Ne? Also deswegen in erster Linie, ne? Alles, was wir machen, unser ganzes Leben soll ja für Gott sein. Und deswegen muss auch die Musik immer Gott im Zentrum haben. Aber was ich ja zum Beispiel in diesem Lied jetzt mache, ich habe den Text nicht vor Augen, aber der ruft ja dazu auf, eben sich für Gott zu entscheiden. Ne? Also geht es ja natürlich auch um Gott. Ich will ja den Menschen dazu ermutigen, so dieses Gnadenangebot Gottes anzunehmen, ne? Also ihn zu Gott zu treiben. Deswegen ist es ja auch gottzentriert. Was ich damit eher meinte, ist, dass da nicht nur irgendwie meine Gefühle, meine Sorgen so im Thema im Fokus stehen und es irgendwie nur um mich geht, wo man denkt so, ja, für wen war denn das Lied? Ach ja, Gott kommt auch nochmal kurz vor oder so, ne? Oder alles, was Gott für mich ja nur tut, ist manchmal so ein schmaler Grat. Aber ich glaube, ihr wisst, ich glaube, man kennt so manche Lieder, wo man das Gefühl hat, es geht irgendwie eher um den Menschen und nicht um Gott, ne? Ja, das wäre jetzt meine Antwort darauf.